Alan wurde in eine fensterlose Zelle im Keller der russischen Sicherheitspolizei einquartiert. Genosse Stalin hatte entschieden, dass die Sowjetunion entweder durch die eigenen Experten an die Formel für die Atombombe kommen musste oder durch ehrenhafte Spionage. Weitere Westler würde man nicht entführen und man würde auch definitiv nicht mehr mit Kapitalisten oder Faschisten oder beiden feilschen. Juli war zutiefst unglücklich. Nicht nur, weil er den netten Alan in die Sowjetunion gelockt hatte, wo ihn jetzt mit Sicherheit der Tod erwartete, sondern auch, weil Genosse Stalin solche charakterlichen Mängel gezeigt hatte. Der große Führer war intelligent, ein guter Tänzer, er hatte Allgemeinbildung und eine schöne Singstimme, und dann war er völlig wahnsinnig. Unter Gefahr für sein eigenes Leben versuchte Juli vorsichtig, ganz vorsichtig, mit Marschall Beria über Alans bevorstehende Hinrichtung zu reden und inwieweit es da nicht doch eine Alternative geben könnte. Doch da hatte er sich im Marschall getäuscht. Der verging sich zwar an Frauen wie Kindern, der ließ zwar Schuldige wie Unschuldige foltern und hinrichten, aber so abstoßend seine Methoden auch sein mochten, er arbeitete zielstrebig immer nur für das Beste der Sowjetunion. Marschall Beria erklärte, dass er vorhabe, Alan Carlsson als Trumpf im Ärmel zu behalten für den Fall, dass Juli Borissowitsch und seine Forscherkollegen weiter an der Entwicklung der Bombe scheiterten, was man langfristig nicht hinnehmen würde. Der Marschall war sehr stolz darauf, wie er in dieser Erklärung eine Drohung verpackt hatte. Alan Emanuel Carlsson, Bürger des schwedischen Königreiches, wurde zu 30 Jahren in einem Besserungsarbeitslager in Wladiwostok verurteilt, da er sich als gefährliches Element für die sowjetische sozialistische Gesellschaft erwiesen hatte. Alan hatte also gewissermaßen Glück gehabt. Erstens behielt er sein Leben, und das kam selten vor, wenn man als gefährliches Element eingestuft worden war. Und zweitens landete er im Gulag von Wladiwostok, im absolut erträglichsten Klima Sibiriens. Er wurde mit ungefähr 30 gerade verurteilten Dissidenten, die sein glückliches Los teilten, in einen zugigen Waggon verfrachtet. Diese Menschenladung hatte nicht weniger als 3 Decken pro Kopf bekommen, da der Kernphysiker Juli Borissowitsch Popow den Wärter mit einem Bündel Rubel bestochen hatte. Alan tat sich schwer, in diesem Gefangenentransport jemanden zu finden, mit dem er plaudern konnte, denn es sprachen fast alle nur Russisch. Doch ein Mann um die 50 konnte Italienisch, und da Alan fließend Spanisch sprach, konnten sich die beiden einigermaßen verständigen. Der Mann war zutiefst unglücklich und hätte sich am liebsten das Leben genommen, wenn er nicht nach eigener Aussage so eine erbärmliche Memme wäre. Alan tröstete ihn so gut es ging und meinte, dass sich die Dinge vielleicht sogar im Sinne des Mitreisenden entwickeln könnten, sobald der Zug ins sibirische Binnenland kam. Selbst 3 Decken könnten etwas knapp kalkuliert sein, wenn das Wetter entsprechend gelaunt war. Der Italiener schniefte noch ein wenig, dann richtete er sich wieder auf und reichte Alan die Hand. Er war übrigens gar kein echter Italiener, sondern Deutscher. Herbert hieß er. Sein Nachname sei nicht so wichtig, meinte er. Herbert Einstein hatte in seinem Leben kein Glück gehabt. Aufgrund eines administrativen Fehlers war er ebenso wie Alan zu 30 Jahren Besserungsarbeitslager verurteilt worden, nicht zum Tode, nachdem er sich so sehnte. Und er erfror auch nicht in der sibirischen Tundra. Der Januar 1948 war der mildeste seit langem. Doch Alan versicherte Herbert, er werde sicher andere Möglichkeiten finden. Immerhin waren sie auf dem Weg zu einem Arbeitslager. Wenn es also anderweitig nicht klappen wollte, konnte er sich doch immer noch totarbeiten. Wie wäre es denn damit? Alan Carlsson stellte keine großen Anforderungen ans Leben. Er wollte ein Bett, ausreichend Essen, eine Beschäftigung und in gewissen Abständen ein Gläschen Schnaps. Solange das gesichert war, konnte er fast alles ertragen. Insofern bot das Lager in Wladiwostok alles, was er sich wünschte, bis auf den Schnaps. Der Hafen von Vladivostok hatte damals einen offenen und einen geschlossenen Teil. Der geschlossene war von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben, in dem die Besserungsarbeitslager des Gulag lagen. 40 braune Baracken in 4 Reihen. Die Schiffe, die von den Gefangenen beladen und entladen werden sollten, legten innerhalb der Einfriedung an. Bis auf wenige Ausnahmen sahen die Tage im Lager immer gleich aus. Wecken um 6 Uhr, Frühstück um 17:45, die Arbeitsschicht dauerte 12 Stunden, dann gab es Abendessen, danach wurden die Gefangenen eingesperrt bis zum nächsten Morgen. Die Verpflegung war ganz anständig. Es gab zwar meistens Fisch, aber selten in Form von Suppe. Die Wächter waren nicht direkt freundlich, aber sie schossen auch nicht unnötig auf die Gefangenen. Sogar Herbert Einstein war noch am Leben, obgleich das seinen Wünschen zuwiderlief. Er schlurfte zwar matter daher als jeder andere Gefangene, aber da er sich immer in der Nähe des hart arbeitenden Allen aufhielt, fiel er nicht weiter auf. Allan hielt es genau 5 Jahre und 3 Wochen aus. Dann verkündete er, hier kriegt man nirgendwo einen Schnaps, da muss ich mich wohl mal wieder in Bewegung setzen.